Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Wertschätzung eines Spiels, bei dem ich bis vor kurz eben diese Aufnahme noch versucht habe, einen Wortwitz rauszubringen. Mir ist es aber nicht gelungen, deswegen sage ich einfach nur unspektakulär den Namen des Spiels, nämlich Solaster Crown of the Magister, ein Rollenspiel, das ich mir eingehend angeguckt habe und das mich, wie gesagt, eigentlich eingeladen hat zu einem kleinen Wortwitzchen mit Solaster, aber mir fiel nichts Gutes ein und deswegen sage ich einfach nur Hallo Sebastian Stange.
Hallo. Das war toll. Ich habe das ja live mitbekommen, diesen Versuch eines Wortwitzes, und er hat lange ausgeholt mit seiner Ministrantenzeit und den Lastern, von denen er sich fernhalten musste, und das war wirklich, der hat sich da eine Sackgasse manövriert, das war sagenhaft, aus der hätte er sich nicht mehr rausbewegen können, aber das war schade eigentlich, ne? Mein Vorschlag wortwitzmäßig, ne, wenn du Berufskraftfahrer bist, was fährst denn dann so? Naja, so Bagger und so Laster, hm?
Ja, aber wie machst du denn von dort dann den Bogen zu dem Spiel? Das hat ja gar nichts damit zu tun.
Den hättest du auch nicht hinbekommen.
Ja, weiß ich nicht. Also es fühlte sich so ein bisschen an. Das ist immer so ein ganz spannendes Gefühl, als würde man so einen Kieselberg versuchen hochzulaufen. Und mit jedem Schritt rutscht man weiter runter, während man versucht, diesen Wortwitz zu basteln, live quasi. Und ich bin halt voll abgerutscht. Ging alles nicht, klappte nicht.
Ja.
Oh Gott, oh, aua, oh Gott. Sebastian, ihr habt mir gerade live meinen Teebeutel aus der Tasse gezogen und auf mein T-Shirt draufgeknallt. Brennend heiß, um Gottes Willen. Okay, ich bin da, ich bleibe da, Profi, aber das war richtig schlimm jetzt. Um Gottes Willen, um Gottes Willen.
Hast du irgendwie auf dem Flohmarkt irgend so eine Affenklaue gekauft oder ähnliche Dinge, die dich vielleicht verflucht haben könnten?
Ich habe mir im Vorgespräch erzählt, ich war gestern auf dem Weinfest und ich glaube, die Handkoordination ist immer noch eingeschränkt davon. Boah, jetzt bin ich aber da. Das war jetzt aber ein Schock. Boah.
Hervorragend. Das ist doch der perfekte Geisteszustand, um dich brühwarm zu erinnern an all deine Spielerfahrungen aus Solaster, Crown of the Magister. Ja? Da geht es nicht um Teebeutel, sondern um gute, alte, taktische Rollenspielkost mit dem guten, alten SRD 5.1 Ruleset. Was? Was? Wovon schreibt die Steam-Page da?
Ja, genau. Also, es ist eins dieser Rollenspiele, das ganz dolle sich nicht nur erinnert, dass es ursprünglich mal basiert auf einer Pen-and-Paper-Vorlage, sondern wirklich sich ganz nah orientiert an der 5. Edition des Dungeons and Dragons Pen-and-Paper-Rollenspielsystems. Das macht sich tatsächlich an allen Ecken und Enden des Spiels bemerkbar, darüber werden wir noch sprechen. Ansonsten, für all jene, die Solaster Crown of the Magister nicht vor Augen haben, ein Satz genügt, glaube ich, um ein Bild vor Augen zu zeichnen. Denkt man an Baldur's Gate 3 oder an Divinity Original Sin 2, also isometrisches Rollenspiel, eine epische Story wird zumindest versprochen. Es geht um Kämpfe, die mit Vertikalität experimentieren, mit Elementeffekten, und all das will Solaster zusammenführen mit diesem Pen and Paper Spielsystem. Genau.
Okay, Pen and Paper ist ja schon etwas, das mich als schon eher so ein Casual-Gamer, was Rollenspiele angeht, eher abschreckt, weil Pen and Paper, das ist komplex, das basiert auf Würfeln und ihren verschiedenen Seiten und gewisse Chancen, Dinge zu erwürfeln, das schlägt sich oft nieder in seltsamen Item-Bezeichnungen, ja, da kann irgendwie eine Waffe 2D10 sein, ja. Und ich verstehe das dann immer nicht. Ich weiß, da ist irgendwie ein zehnseitiger Würfel gemeint und eins oder zwei darf man würfeln, aber das ist immer ganz furchtbar. Ist das ein Spiel, das ein bisschen so die Transferleistung dir selbst abnimmt und das die ganzen Pen and Paper, Dungeons and Dragons, SDR, System Reference Document, SRD, ja, diese Version 5.1, ist die... Also hilft das dir? Sind da Stützräder dran oder ist das genauso hardcore, wie ich das gerade befürchte?
Also es gibt eine Reihe an Schwierigkeitsgraden. Zwei davon sind ganz wichtig, wesentlich, weil sie große Unterschiede nach sich ziehen oder mit sich bringen. Der eine ist der Abenteuer, der Story-Modus. Das bedeutet, da werden viele Elemente des Pen-and-Paper-Rollenspiels, vor allem was diese Würfelwürfe und dieser Raum für Zufall betrifft, weggelassen. Und dann gibt's den Abenteuer-Modus. Und das ist der, der wirklich knietief in diesem Würfelsystem drin sitzt, mit solchen Momenten wie, du stehst mit deinem Zwerg vor einem Ork, haust auf ihn drauf, schon zum 22. Mal, und jedes Mal klappt dieser Würfelwurf nicht und er verfehlt. Und das sind die Momente, das kann man schon vorweggreifen, das ist übrigens auch was, worüber ich mit Jochen viel gesprochen habe, damals in der Besprechung zu Baldur's Gate 3, als diese erste frühe Version anspielbar war. Die machen nämlich was ganz Ähnliches. Das ist was, was Spaß macht, finde ich, das ist meine Einschätzung, was Spaß macht am Pen-and-Paper-Tisch mit Freunden. Da wird dann gejohlt und alle lachen und guck mal, du triffst den einfach nicht. Aber wenn du alleine am Abend in deinem Kämmerchen vorm PC sitzt und du triffst diesen Ork nicht, weil der Würfelwurf dir das nicht erlaubt, also da schreie ich. Das finde ich ganz, ganz schlimm einfach.
Ja, gut, dass sie da eine Alternative geschaffen haben.
Ja,
aber jetzt habe ich schon was sehr Spezielles gefragt und wir haben uns noch gar nicht so richtig die Verpackungsrückseite angeschaut. Die gibt's natürlich nicht bei so einem digitalen Spiel, aber dann, was das Spiel auf Steam verspricht, von wem es kommt, wie es aussieht.
Also das Spiel kommt von einem Entwicklerteam, einem französischen namens Tactical Adventures. Es ist deren erstes eigenes Spiel, das sie 2019 auf Kickstarter gezerrt haben und da auch erfolgreich gebackt bekommen haben. Und dann ging es im Oktober letzten Jahres in den Early Access und da war es jetzt 7 Monate lang, bis es jetzt mehr oder weniger ganz frisch zum Zeitpunkt der Aufnahme den Full Release mit 1.0 bekommen hat. Und das ist erstmal so diese Hardfacts, die technischen Eckdaten zu dem Spiel selbst. Das ist so ein schönes Spiel, das im Titel eigentlich schon verrät, um was es geht. Crown of the Magister, was in diesem Titel mit drin steht, ist das ganz zentrale Artefakt in dem Spiel. In einem Satz ganz kurz erklärt, damit man so ein bisschen einordnen kann, wie episch diese Geschichte denn bitte sein soll. Diese Crown of the Magister, diese Krone, ist ein mächtiges Artefakt aus einer alten Zeit, einer Zeit, die dort wirklich weit in der Geschichte zurückliegt, und dieses Artefakt wird von uns direkt zu Spielbeginn gefunden, und dann geht es darum, alle Juwelen, die mal ursprünglich in dieser Krone drin waren, zu finden, die quer in der Spielwelt verteilt sind, und dann zu gucken, was passiert mehr oder weniger, ohne zu viel verraten zu wollen. Und das ist die Idee, also mit einer kleinen Heldengruppe von 4 Leuten durch die Welt ziehen, diesen Juwelen nachspüren und so nach und nach erfahren, was es mit dieser Krone, die vor der alle irgendwie Angst haben, die seltsame Effekte auf uns hat, was es mit der auf sich hat. Das ist die Idee von Solasta.
Okay, das klingt jetzt nicht nach der allerepischsten Geschichte, und ich habe auch generell so ein bisschen aus der Ferne den Eindruck, dass es ein etwas reduzierteres Spiel ist in Sachen vielleicht Umfang, in Sachen Ambitionen. Ist es ein richtig großes Rollenspiel-Ding oder trügt oder kann ich, ist meine Trüffelnase da korrekt und richtig, wenn ich sowas vermute?
Also ich hatte da, also bei meinem Spielerlebnis ein ganz dramatisches, also wenn man da so eine Spielspaß-Grafik machen würde, so eine ganz dramatische Wendung irgendwann. Ich begann voller Begeisterung und Interesse, weil das Spiel, gerade jetzt, wenn ich an deine Frage denke, mich sehr pompös empfängt. Du machst das Menü schon auf, da knallen dir schon so Jericho-Trompeten entgegen und du fällst fast vom Stuhl und denkst dir, mein Gott, ich muss jetzt die Welt retten. Und dann kriegst du einen riesengroßen, ausführlichen Charaktereditor, wo man auch merkt, okay, die schöpfen hier sehr viel aus der Dungeons & Dragons Welt, das ist toll, das ist angenehm komplex. Dann startest du in die Welt und irgendwann kommt dieser Punkt, über den werden wir jetzt sicherlich noch gleich genauer sprechen, aber es kommt dieser Punkt, wo anfängt die Kulisse, diese epische Kulisse zu bröckeln. Je länger ich mir diese Welt angucke und je mehr ich in dieser Welt erlebe, je mehr Begeisterung habe ich verloren. Und irgendwann am Ende hat es schlichtweg mir persönlich keinen Spaß mehr gemacht. Und das ist so diese Kurve, die ich hier erlebt habe beim Spielen.
Das ist immer hochinteressant, aber schön. Das werden wir gleich mal ein bisschen sezieren. Aber ich nehme an, du erstellst so ganz klassisch Dungeon & Dragon Vorbild eine komplett neue Heldenparty.
Ganz genau.
Also nicht irgendwelche vorgefertigten Charaktere, sondern gleich Helden nach Wahl. Sicherlich mit einem schönen Editor.
Genau, also das Spiel schmeißt dir schon vorgefertigt welche entgegen. Es gibt ja auch Leute, die wollen sich damit nicht lange aufhalten, die können das dann wunderbar benutzen. Aber eigentlich, wenn man so ein Spiel, glaube ich, ordentlich spielen will, dann baut man sich die natürlich selber. Kann schöpfen aus ganz klassischen, vielleicht auch sogar ein bisschen reduzierten Auswahl an Völkern, Menschen, Zwergen, Halblingen und Elfen, die auch in ganz traditionellen Klassen verteilt sind. Also man kann dann sagen, hey, du bist jetzt ein Paladin, du bist ein Schurke. Also all das, was man kennt, wenn man sich mit Rollenspielen auseinandersetzt. Es gibt aber zwei Dinge, die ich hervorheben möchte, die mir sehr gut gefallen haben und die auch dazu beigetragen haben, dass ich mit einer angemessenen Begeisterung ins Spiel reingestartet bin, weil das schon so vielversprechend wirkte. Zum einen, du kannst das Spiel im Charaktereditor guckt so ein bisschen zu, wie du so deinen Charakter baust, und wenn du zum Beispiel sagst, ich baue jetzt eine Schurkin, die vielleicht auch als biografischen Hintergrund hat, dass sie als Straßenkind aufgewachsen ist, dann kriegst du am Ende des Charaktereditors eine Reihe von Charaktereigenschaften, sowas wie altruistisch oder egoistisch oder brutal oder freundlich. Und aus denen kannst du dir drei zusammenklicken. Und die machen spielmechanisch, haben die eigentlich gar keinen Effekt, aber die beeinflussen, wie der Charakter später in Zwischensequenzen sprechen wird. Und das war was, wo ich gesagt habe, Mensch, genau sowas hilft mir in so einem Rollenspiel, eine intensive Atmosphäre aufzubauen. Und das hat sich tatsächlich auch, kann ich schon direkt vorwegnehmen, im Spiel auch wunderschön angefühlt. Es war dann wirklich so, meine Schurkin war immer so ein bisschen rotznäsig und die hat immer so ein bisschen, war immer so ein bisschen hauruckmäßig drauf. Im Kontrast zum Beispiel zu einem edlen Paladin, den ich gebastelt habe, der immer sehr zurückhaltend war, sehr diplomatisch, auch charismatisch in seiner Art zu sprechen. Das war schön. Das war die eine schöne Sache. Und die zweite schöne Sache war Sprachkenntnisse. Es gibt, wieder geschöpft aus diesem Pen-and-Paper-Regel, Buch, die Möglichkeit, deinen Charakteren Sprachen beizubringen, und das wird sich später auswirken, wenn du zum Beispiel Schriften findest in verschiedenen Sprachen, dann kannst du die nur lesen und verstehen, wenn dein Charakter die Sprache beherrscht. Und die beiden Sachen, die fand ich schön, das hat mir gut gefallen.
Aber ich nehme an, das ist dann halt wieder die klassische Geschichte von so einem Rollenspiel, wo man eh alle Charaktere selber erstellen kann, dass die Charaktere selbst nicht die größte Rolle spielen, dass sie eher reagieren und von allerlei externen Questgebern auf so eine Fetch-Quest geschickt werden.
Ja, also es sind nicht diese Persönlichkeitsköpfe, die man zum Beispiel aus dem Dragon Age kennt, wo du wirklich den vorgeschriebenen, designten Charakteren begegnest und erstmal merkst, wow, die knallen mir hier mit einer Persönlichkeit entgegen. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass sich hier so Laster wirklich Mühe gibt, dieses Defizit, was da so ein bisschen der Natur gegeben ist, wenn man so einen Charakter selber erstellt, so ein bisschen versucht auszugleichen, eben durch diese Eigenschaften. Und das finde ich sehr schön, weil, wie gesagt, man merkt, wie die drauf sind. Vor allem am Anfang, wenn die dann erstmals vorgestellt werden, das macht schon was aus.
Wie ist denn das mit der Welt, in die du da entführt wirst? Ist die interessant oder sind das lediglich Fantasy-Klischees? Und wird sie dir irgendwie schmackhaft gemacht? Weil, womit ich mich immer sehr schwer tue bei solchen Spielen dieser Art, ist, die Lore in mich aufzusaugen. Wenn ich dann den 15. elbischen Namen oder vor mir lese oder schon irgendein in einem Nebensatz irgendein Zwergenkönig erwähnt wird, dann bin ich selten involviert und motiviert genug, dass das irgendwie kleben bleibt bei mir.
Also ich muss sagen, besonders originell ist diese Welt nicht. Sie ist niedrigschwellig. Es ist nicht so, dass du dich jetzt wie in einem Tolkien-Roman erstmal da an 25.000 Namen gewöhnen musst. Das überhaupt nicht. Aber das gesamte Setup finde ich nicht besonders originell. Also auch da wieder nur zwei Sätze. Im Grunde gab es eine große Katastrophe, die aus einem alten Königreich einen verwüsteten Landstrich gemacht hat, der gemieden wird, wo nur die schlimmsten Kreaturen leben. Und drumherum haben sich neue Königreiche gebildet. Und da hast du halt alle Klassiker, Magier und so weiter. Also wirklich nichts Besonderes. Und die, dann gibt es einen beherrschenden Rat in dieser Welt und der entscheidet über die wichtigen Entscheidungen in dieser Welt. Und deine Aufgabe ist es im Grunde, in dieses Verwunschene, in dieses seltsame Land zu ziehen, wo diese Katastrophe stattgefunden hat, und dort dieses Artefakt zu suchen. Das ist die Idee, das ist Setup der Geschichte und auch vom Design der Welt. Das ist klassisch mittelalterlich angehauchte europäische Architektur und Ästhetik. Ich finde, da ist nichts, aber auch gar nichts originell dran. Es ist auch nicht langweilig erstmal. Es ist nur genau das, was ich erwarten würde von einem westlichen Rollenspiel.
Ist das Pacing, also das Verhältnis zu Action und Gameplay im Vergleich zu Story und Exposition, in Ordnung? Sprich, hat das so seine Längen?
Also es hat am Anfang, bevor man dieses Artefakt findet, da gibt es, sage ich mal, so, sind so 1,5 Stunden vielleicht, die man ohne dieses Artefakt spielt, wo man so ein bisschen rumdümpelt. Das empfand ich schon ein bisschen als zäh. Dann gibt's die Krone, die, ich habe ja schon erklärt, was es mit der auf sich hat, diesen spannenden Nebeneffekt fürs Pacing hat. Sie gibt halt ganz klar vor, was zu machen ist. Sie sagt, hier ist eine Krone, da fehlen eine Reihe von Juwelen, geh in die Welt los und such sie. Das gibt dem direkt so ein Tempo mit. Das finde ich angenehm oder fand ich angenehm, aber ich muss sagen, das Spiel, da können wir dann schon auf so einen Aspekt des Spiels einbiegen. Ich wollte von so einem Spiel eine toll erzählte Geschichte und fordernde Kämpfe. Und was ich bekommen habe, war eine Geschichte, die mich sehr schnell gelangweilt hat, in einer Welt, die mir auch irgendwann nicht mehr glaubwürdig erschien, mit Kämpfen, die maximal durchschnittlich spannend sind, spannend gestaltet sind. Das ist so, was ich dann ganz schnell gemerkt habe.
Und wie geht's denn jetzt eigentlich los? Wir haben schon erwähnt, es gibt eine Heldenparty, wahrscheinlich am Anfang irgendeinen Tutorial-Abschnitt, und wir finden dann diese Dingsbums, das Crown of the Magister, und Was steht dann an? Eine Quest jagt die nächste. Müssen wir irgendwelche Geheimnisse lüften? Gibt es Dialoge zu bestreiten? Was motiviert uns dann durch das Spiel? Was tun wir? Wie spielt sich das?
Also der Einstieg, das gehört noch zu den Momenten, wo ich mir sagte, mein Gott, dieses Spiel könnte ein ganz besonderes sein, denn man befindet sich in einer Taverne und das muss ich jetzt kurz ausformulieren, weil man dann auch schön sieht, wie dieses Spiel startet und wo es dann später so ist. Es startet in dieser Taverne, da sitzen die vier Charaktere am Tisch, die man sich vorher zusammengebastelt hat und die erzählen einander, die lernen sich offenbar in dieser Taverne erst kennen, weil sie für diesen Auftrag sich dort treffen sollen und dann erzählen die einander, wie die quasi zu dieser Taverne gekommen sind. Und das geschieht über fast schon Tarantino-artige Rückblicke, das heißt, einer erzählt und sagt, ey, auf dem Herweg wurde ich angegriffen von Orks. Und dann gibt es eine Rückblende und man spielt eben genau die Szene, während diese Figur nacherzählt, was da passiert ist. Und das ist nicht nur eine schöne Einführung der Charaktere, sondern in jeder dieser vier Rückblenden bekommt man auch unterschiedliche Spielmechaniken erklärt. Und das, finde ich, ist eine sehr elegante Art, die spielmechanisch Sinn macht, aber auch schön fürs Rollenspiel ist, weil ich direkt so ein Gefühl für diese Charaktere entwickeln kann. Dann bekommt man dieses Briefing, man wird dann geschickt auf die Suche nach dieser Krone und so weiter. Das ist alles sehr linear. Aber was man dann hier schon, und da möchte ich so ein bisschen drauf hinaus, entlang des Weges merkt, die Welt wird zunehmend inkonsistent. Es beginnt schon, wenn man in der ersten großen belebten Siedlung ist. Die ist leer, da bewegen sich wirklich nur die Händler unterwegs. Wenig Zivilbevölkerung, dass man mal den Anschein bekommt von, das ist hier eine lebende, atmende Welt. Im Gegenteil, das wirkt viel mehr wie Kulissen. Und auch das Writing selbst, wenn man auf Gegner trifft, wird zunehmend inkonsistenter. Also es passierten so Dinge wie, ich komme auch relativ früh im Spiel in eine Ruine, kämpfe dort gegen allerlei Bösewichte und dann bestehe ich diesen Kampf, ich gewinne, dann kommt eine Zwischensequenz, in der mir ein Anführer dieser Bösen begegnet und mit mir jetzt plötzlich so ein diplomatisches Gespräch eröffnet, während seine Schergen mich umkreist haben. Also die Zwischensequenz sagt mir, ich bin in eine Falle geraten und habe im Grunde verloren und muss versuchen, mich hier rauszusprechen. Den Kampf davor habe ich aber mit wehenden Fahnen gewonnen. Und diese inkonsistenten Momente, die häufen sich mehr und mehr und mehr. Und das steht in einem krassen Kontrast zu diesem sehr stimmungsvollen Einstieg ins Spiel.
Das ist ein bisschen doof. Wie ist es denn, weiß gar nicht, wie ich das am besten beschreiben soll. Der Ablauf der einzelnen Missionen, ist der schon vergleichbar? Ist es eine Simulation von Pen and Paper, so im Sinne, dass man halt sich sehr langsam und behutsam durch solche Szenarien mit wenigen Gegnern bewegt, dass jeder Kampf ein bisschen oder jedes Gegner-Encounter ein bisschen Taktik und Überlegung braucht oder ist das schon ein etwas schnellerer Spielverlauf, wo die einzelnen Gegner jetzt gar nicht so wichtig sind und du schnetzelst dich halt so durch?
Also es gibt schon viele Möglichkeiten und Szenen, die aus diesem Pen and Paper Regelbuch gegriffen werden und die finde ich auch immer wieder sehr nett zu beobachten. Also ein Beispiel, nehmen wir einfach mal, wir kommen relativ früh zu Beginn in einen Außenposten und müssen uns auf die Suche machen nach einem Captain, der dort vermisst gemeldet worden ist. Man geht dorthin und wenig überraschend ist das ganze Lager in Schutt und Asche gelegt. Und jetzt ist die neue Aufgabe quasi herauszufinden, was ist hier passiert und wo sind die Überlebenden. Dann nähert man sich diesem Areal, dann erwarten einen schon die ersten Gegner. Da gibt es nicht großartig Möglichkeiten, irgendwie jetzt mit denen zu interagieren, wo ich jetzt vielleicht in einer Pen-and-Paper-Runde sagen würde zum Spielleiter, Moment, ich mache einen Würfelwurf auf Charisma und versuche mit einem der Orks oder was zu reden. Das geht nicht, ich kämpfe direkt. Aber jetzt wird's interessant, nach dieser Konfrontation erkunden wir weiter dieses Areal und finden zum Beispiel eine Steinplatte in die Wand eingelassen. Und dann kann man da draufklicken und dann schwenkt die Kamera zu unserer Heldengruppe, nimmt ihn in Fokus und einer meiner Charaktere hat einen gut genugen Wert bei Lore und könnte jetzt herausfinden und der Gruppe erklären, was es mit dieser Steinplatte auf sich hat. Und dann macht es das Spiel sehr schön. Das lässt einen Charakter fragen, was ist das denn? Weiß jemand von euch, was das sein soll? Und dann geht die Kamera quasi im Fokus auf meinen Charakter, der eigentlich diesen Wert hat, dann wird ein Würfelwurf eingeblendet und wenn dieser Würfelwurf gelingt, dann erklärt die Figur, was es mit der Platte auf sich hat und wenn er nicht gelingt, dann sagt die Figur, ich habe keine Ahnung, was das ist. Und das sind zum Beispiel Pen-and-Paper-Anleihen, die mir gut gefallen. Das sind richtig schöne Momente.
Sind solche Momente auch relevant für Storyverlauf oder vielleicht für verschiedene Questlösungen, oder ist es dann letztendlich doch so Zierde?
Also in dem Beispiel ist es, glaube ich, nicht sonderlich relevant gewesen. Da ging es so ein bisschen um, wie viel verstehe ich von dieser Spielwelt, noch ein bisschen mehr Lore. Es gibt aber auch zum Beispiel Gesprächssituationen mit Bossen, wo du die Möglichkeit hast, Konfrontationen und Kämpfen komplett auszuweichen und zu umgehen, wenn du die richtigen Werte dafür hast. Das ist wieder so klassisches Rollenspiel, aber genau, das sind so die Hauptmomente, in denen dieses Regelwerk dann in dem Bereich angewendet wird.
Ist es denn mit generell mit dem Gameplay, mit dem Kämpfen? Ich nehme an, das läuft im Rundensystem ab und zwischendurch wird gewürfelt und all sowas. Was ich von klassischen D&D-Spielen kenne, also auch sowas wie halt so Baldur's Gate 3, habe ich es nicht gespielt, aber Divinity Original Sin, das geht in die Richtung, oder dieses Pathfinder Kingmaker.
Ja.
Dass diese Spiele mich dann doch schon irgendwie erschlagen haben, weil sie mir sehr, sehr viele Möglichkeiten bieten, weil das sehr flexible Systeme sind und es kann auch teilweise wirklich frustrierend langwierig sein, selbst normale Gegner zu besiegen, weil man eben, anders als bei solchen Spielen wie Diablo oder halt so klassischen Runden-Strategiespielen, halt echt Würfelglück braucht und Buffs und Debuffs teilweise halt Aspekte verändern, die dich jetzt nicht unbedingt besser treffen lassen, und dass es eine ewige, zähe Materialschlacht sein kann, bis man überhaupt mal eine Gegnergruppe besiegt hat. Und auch das Aufleveln bei Pathfinder beispielsweise dauert ewig, ja. Während man von Diablo irgendwie gewohnt ist, alle 10 Minuten Level up, geht's da halt alle paar Stunden vielleicht mal eins. Wie ist denn das?
Also ich muss es sagen, wie es ist, mir haben die Kämpfe keinen Spaß gemacht. Also dieses Spiel, das macht mir einfach keinen Spaß. Vor allem zu Spielbeginn, wenn meine Partymitglieder noch wenige besondere Fähigkeiten haben, besondere Fähigkeiten, die sie einsetzen können, die es vielleicht ein bisschen interessanter macht. Das liegt vor allem an einem Problem. Also ich bin ein ganz großer Freund von Divinity Original Sin 2 und da insbesondere im Kampfsystem, denn dort wird viel angeboten zu kombinieren. Es gibt viele Angriffe, es gibt viele Möglichkeiten, mit Elementen zu spielen, du kannst Gegner nass machen und dann sind sie anfällig für Elektroschaden und so ein Kram. Und all das ist vor allem zu Spielbeginn in den ersten Dutzend Stunden keine wirkliche Option. Du bist vielmehr wirklich darauf bedacht, einfach nur deine Rundenkämpfe zu absolvieren. Allerdings mit zwei Besonderheiten, die für mich persönlich aber es trotzdem nicht rausgerissen haben. Zum einen, es muss aber trotzdem hier erwähnt werden, weil es das Spiel besonders macht, zum einen eine ganz stark ausgeprägte Vertikalität. Das heißt, fast alle Areale und Level spielen sich auf mehreren Etagen ab. Also, keine Ahnung, auf Säulen kann man hochsteigen, man kann Ruinen hochklettern während des Kampfes. Das heißt, das bietet das Spiel an. Es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, auch von dort so kleine Boni zu haben. Wenn ich von oben angreife, gibt es einen kleinen Bonus zum Beispiel. Das ist das eine, was das Spiel anbietet. Man kann übrigens auch Leute runterstoßen von Anhöhen. Wenn sie am Rand stehen, kann man die Bösewichte da runterstoßen, dann fallen sie in den Tod sofort. Das wird vom Spiel angeboten. Und zum anderen spielt Licht eine große Rolle. Das heißt, es kommt immer drauf an, wie gut ist ein Raum beleuchtet. Wenn er dunkel ist, bekommst du einen Abzug auf deine Genauigkeit. Du kannst in manchen Arealen Fenster öffnen, damit die Räume lichtdurchflutet werden. Das sind so Aspekte, die mit einzählen in diese Kämpfe und die auch vielleicht taktische Elemente sind. Aber trotzdem am Ende des Tages, ich fand diese Kämpfe öde. Es fehlte einfach dieses besondere Etwas. Es war ganz oft eine zähe Materialschlacht, vor allem wenn man in diesem Modus spielt, in dem viel gewürfelt wird, immer wieder verfehlen meine Figuren ihre Angriffe. Das hat mich unheimlich genervt. Unheimlich genervt.
Ja. Kann man das mit Spiel vorwerfen oder den Dungeons and Dragons Regelwerk?
Das ist eine gute Frage. Also, das glaube ich, kann ich gar nicht so richtig sagen. Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass dieses Spiel, so wie sich die Kämpfe anbietet, in diesem Pen-and-Paper-Modus ganz, ganz, ganz langwierig ist, weil eben dieser Würfelzufall immer noch so eine massive Rolle spielt. Ich habe mir hier aufgeschrieben, einen Kampf, der lief dann darauf hinaus, da war ich dann 4 gegen 1, da war nur noch ein Gegner übrig und meine 4 Figuren standen um ihn herum und haben es nicht geschafft, den zu treffen. Und obwohl ich diesen Kampf safe gewonnen hätte, also es war klar, dass ich diesen Kampf gewinnen werde, es war nur die Frage, wann, wollte ich den Kampf abbrechen, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Und das ist schon bemerkenswert. Plus dazu kommt, und das ist was ich doof finde, was wirklich ganz klar aus diesem Pen-and-Paper-Regelwerk kommt, manche Gegner haben Immunitäten, die aus meiner Sicht gar keinen Sinn ergeben. Da greife ich einen Magier an und dann sagt mir das Spiel, ja sorry, er ist resistent gegen Hiebangriffe und Stichangriffe. Er steht da vor mir in einer Kutte, hat noch keinen Angriff gewirkt und das Spiel sagt mir, alle deine Angriffe mit Hieb- und Stichwaffen werden keinen Schaden anrichten. Wo ich mir denke, also also wenn das in der Pen-and-Paper-Runde wäre, würde ich den Spielleiter erstmal fragen, was das soll. Also das wird mir aus der Welt heraus nicht erklärt, das ist nur so ein doofes Regelbuch-Ding. Also das hat mich schon gestört.
Ja. Das ist auch so ein Problem, was ich ein bisschen mit diesem Dungeons and Dragons Spielsystem habe, ist, dass da zum Beispiel auch Zaubersprüche eher extrem situativ sind. Man hat da bei Level-Ups immer so eine riesen Auswahl aus verschiedenen Zaubersprüchen und alle haben bloß einen sehr, sehr spezifischen Einsatzbereich, zum Beispiel an den Wänden laufen oder irgendjemand unsichtbar machen und so weiter. Weniger, wie ich es halt aus Actionspielen gewohnt bin, eine bunte Klaviatur aus Angriffs- und Verteidigungszaubern, ist es da halt eher, das könnte jetzt nützlich sein, dieser Buff bringt dir hier noch 2 Accuracy-Bonus und bla, und das ist aber alles, das ist nicht wirklich spannend. Macht es dir nächstes Spaß, hier in dem Spiel die Charaktere zu entwickeln? Fühlt sich das gut an? So Level-Ups und neue Ausrüstung?
Also vielleicht vorher noch ganz kurz zu diesen Zaubersprüchen, weil das ist ganz spannend. Da gibt's eine ganze Reihe an Zaubersprüchen und magischen Kräften, die auch nicht magische Charaktere auswirken können. Und da ist es, finde ich, auf eine nette Art gelöst, denn du kannst deinen Charakteren quasi immer nur eine feste Anzahl an Zaubersprüchen mitgeben in den Kampf oder mit auf den Weg. Und du kannst die nur austauschen, wenn du rastest. Wenn die im Lager sitzen, dann kannst du sagen, so, und jetzt bitte nimm in dein Zauberbuch quasi, in dein Notizheftchen diese und jene Sprüche mit. Das ist ganz nett, weil du dann so ein bisschen strategische Entscheidungen treffen musst und so ein bisschen aufeinander abstimmen kannst. Dieses Level-Up-System, das ist eigentlich eines, das mir sehr gut gefallen hat, denn erstmal die Level kommen, finde ich, in angenehmer Schlaghäufigkeit. Das ist nicht ständig, es ist nicht häufig, aber ich sag mal so, vor allem zu Spielbeginn, so, ja, so jede Dreiviertelstunde bis Stunde gab es mal so ein saftiges Level-Up. Das macht sich auch bemerkbar und wird sehr schön inszeniert. Du klickst dann auf das kleine Symbol, sobald du wieder rastest, und dann sagt dir das Spiel ganz schön und transparent, dein Level ist jetzt aufgestiegen, das ist der Effekt davon, und alle paar Level gibt es Weggabelungen. Da kannst du zum Beispiel sagen, dein Zwerg hat jetzt, weiß ich nicht, Level 6 erreicht und jetzt hast du die Möglichkeit, ihm beizubringen, der Meister, seine Axt zu werden, dann bekommt er irgendwie noch 2 Angriffswürfel dazu, oder er bekommt eine neue Fähigkeit, dass er Verbündete in seiner Nähe schützen kann für Pfeilbeschuss, sowas. Und dann kannst du das aussuchen und das wird richtig schön vom Spiel inszeniert, so, das ist schön, das ist, finde ich, auch einsteigerfreundlich. Das ist nicht überwältigend.
Das freut mich.
Ja.
Das freut mich. Gibt es den guten Loot? Macht das Spaß? Kisten zu durchstöbern, sich auf Schätze zu freuen?
Ja, Sebastian, das ist, regt mich nämlich richtig auf. Und also das ist auch wieder so was Persönliches, glaube ich. Aber ich glaube, das wird auch auf viele Leute zutreffen. Ich find's geil, wenn man in Rollenspielen regelmäßig was Neues findet. Ich brauche diese Karotte. Es macht mir Spaß, Rüstungen zu vergleichen, Waffen zu vergleichen, die anzuziehen, zu sehen, guck mal, der sieht jetzt anders aus. Also die Frequenz, in der in diesem Spiel Loot verteilt ist, der auch besser ist als das, was du hast, der ist schon fast erstaunlich frech selten. Also das war, ich habe hier 6 Stunden oder was gespielt, bis ich mal eine Rüstung gefunden habe, die wirklich wertvoll ist. Ich weiß auch, warum sie das machen, aber mir gefällt es trotzdem nicht. Der Grund ist nämlich folgender. Ich habe vorhin schon gesprochen von dem Rat. Der sitzt da rum in der Hauptstadt der Welt und empfängt dich regelmäßig zur Audienz. Und darin ist eine Spielmechanik verbunden. Dieser Rat besteht aus verschiedenen Fraktionen und die verfolgen alle ein bisschen eigene Ziele. Und du hast die Möglichkeit, zum Beispiel magische Artefakte, die du auf deinen Reisen findest, abzugeben bei den Fraktionen, und die freuen sich darüber. Aber du kannst natürlich ein Artefakt nur bei einer Fraktion abgeben. Und der Effekt ist, wenn du zum Beispiel sagst, so, ich finde jetzt den Turm der Magier toll, denen schenke ich immer meinen Loot, dann werden die dich irgendwann so gut finden, dass sie dich zur Bruderschaft aufrufen. Das heißt, sie sind dann mit dir quasi verbündet und damit bekommst du Geschenke wie zum Beispiel wertvolle Rüstung oder wertvolle Waffen. Also das Spiel will, dass du die Verbindung, die Beziehung zu diesen Fraktionen verbesserst, um an den guten Loot zu kommen. Was ich aber will, ist einen Dungeon durchsuchen und in einer goldleuchtenden Schatztruhe eine tolle Plattenrüstung finden. Und das kriege ich in diesem Spiel nicht und das nervt mich wahnsinnig.
Ist vielleicht auch eine Altlast aus dem Pen and Paper, ne? Wo du nicht ständig den Leuten neue Ausrüstung anbieten kannst und die Stats im Kopf behalten. Ja, ärgerlich. Dann lohnt es sich ja auch eigentlich gar nicht groß, die Dungeons bis auf den letzten Stein zu durchsuchen. Was ja auch irgendwie so ein Klischee ist, was ich eigentlich ganz gerne mag.
Und das ist auch wieder was Spannendes. Da schließt sich schon wieder eine gute Idee des Spiels an. Du hast nämlich ganz recht, das komplette Durchsuchen des Dungeons und auch alles, das klassische alles mitnehmen und später verkaufen, das macht das Spiel einem sehr schwer, weil es dann sehr schnell auch sagt, dein Rucksack ist voll. Du hast ein bestimmtes, du hast ein bestimmtes Lastgewicht und wenn du das erreicht hast, ein Maximum, dann geht nichts mehr. Und auf dem Weg dorthin bekommst du auch schon Abzüge an Beweglichkeit. Also wenn dein Rucksack auch nur halb voll ist, dann sagt das Spiel, sorry, dein Charakter ist jetzt im Kampf ein bisschen langsamer. Aber, und jetzt kommt das, was ich wieder gut finde, das wird dann aufgefangen von einer Idee, einer eigenen Fraktion, die sogenannten Plünderer, die nämlich ziehen, nachdem du in einem Areal warst und wieder aus dem zurückgekehrt bist, in dieses Areal nochmal selber los, sammeln alles auf, was du nicht mitgenommen hast, verkaufen das eigenständig, passiert alles automatisch im Hintergrund und dann geben sie dir einen Anteil zurück. Die behalten quasi wie so eine Maklergebühr bei der Wohnungssuche einen Teil der Vermittlungskosten und den Rest des Erlöses quasi, des Loots, geben sie dir in die Hand. Und das ist schon wieder, finde ich, eine ganz nette Art, dass quasi nochmal nach dir so eine Karawane in diese Areale zieht und alles aufsammelt, was du liegen gelassen hast.
Ja, ist eine nette Idee. Aber wie ist denn das? Brauchst du eigentlich, wenn der Loot jetzt eh nicht so gut ist, was neue Ausrüstung angeht und du eher so praktisch Reputation farmst in der Metaprogression, wofür kann man denn seine Kohle sonst so ausgeben? Gibt's irgendwelche Items, die auch wirklich einen Unterschied machen im Kampf? Irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Verbrauchs-Items, Zaubertränke oder sowas? Oder ist das auch eher so lala?
Also tatsächlich, so lala, guck mal. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. So lala, so Laster. Sehr gut. Das merken wir uns fürs Fazit.
Wir haben den Wortwitz gefunden.
Ja, sehr gut. Nach 30 Minuten. Ja, genau. Beim Händler tatsächlich, die meiste Kohle geht raus, meiner Erfahrung nach, zum einen für Zaubertränke, also für Gesundheitstränke. Denn dieses Spiel, kann ich mal hier am Rande erwähnen, ist durchaus fordernd, weil, also ich hatte viele Situationen, in denen meine Figuren auch wirklich ohnmächtig wurden und gestorben sind und dann ist sofort Game Over. Das heißt, das ist wertvoll und so Schriftrollen der Wiedererweckung, Schriftrollen der Regeneration. Denn nur mit dieser Schriftrolle der Wiedererweckung zum Beispiel kann man Charaktere, die ohnmächtig geworden sind, die also im Kampf schon auf 0 Punkte gezogen wurden, wieder zurückholen. Und wenn du keine hast, dann bleibt der einfach liegen. Entweder er stirbt oder du holst ihn irgendwann später wieder raus. Und das ist tatsächlich, wofür ein Großteil meines Geldes draufging. Plus Munition. Denn das ist eines der Spiele, das wirklich sagt, wenn deine Figur 12 Pfeile hat, kann sie auch nur noch 12 Mal schießen.
Okay. Heißt es aber auch, dass du nach dem Kampf übers Schlachtfeld spazierst und Pfeile aufsammelst?
Ja, also deine eigenen nur selten, aber ganz oft, Klassiker, deine komischen Reptiliengegner im Spiel, die ganze Zeit dich mit Speeren angegriffen haben, haben plötzlich im Rucksack 34 Armbrustbolzen. Ist halt auch Quatsch eigentlich, aber so funktioniert das dann, ja.
Verstehe. Ach ja, ein seltsames Ding. Ja, wie entwickelt sich das so über den Spielverlauf? Gelingt es dem Spiel irgendwie Abwechslung und Würze in die ganze Sache reinzubringen? So wie du es angedeutet hast, ja offensichtlich nicht so ganz.
Ja, also es gibt immer mal wieder Momente, auch vor allem was so Rätsel angeht, die finde ich ganz nett. Also ich will da jetzt nicht zu viel verraten, aber es gibt immer wieder Momente, da stehst du mit deiner Heldengruppe in einem Dungeon und musst zum Beispiel Schalterrätsel lösen. Aber das ist ein bisschen spannender gemacht, als es jetzt klingt. Da gibt's dann zum Beispiel Geheimschriften an den Wänden in verschiedenen Räumen. Dann musst du da rumlaufen und dir erstmal verständlich machen, was ist denn hier eigentlich los? Und das läuft alles in deinem Kopf ab und nicht bei irgendeinem Partymitglied. Du musst dann wirklich dir Gedanken machen, wie löse ich jetzt dieses Rätsel? Oder es gibt auch Level, die einfach auf eine spektakuläre Art gebrochen sind, in sich gebrochen sind, wo es Hindernisse gibt, die du irgendwie umschreiten musst. Da guckst du dann auch eine Weile auf den Bildschirm, überlegst dir, wie mache ich das jetzt eigentlich? Und das ist nett. Das ist, was ich dann immer mal wieder, was ich auch schön und toll fand. Aber dann wiederum merke ich ganz doll, die Geschichte hat mich sehr schnell verloren. Ich fand die nicht sonderlich spannend und auch nicht spannend erzählt, leider. Und stattdessen, und das ist auch was ich in anderen Berichten über dieses Spiel und User-Reviews auch immer wieder gesehen habe, dass Leute sagen, naja, das Spiel ist ja auch eines, das möchte dich mit deinem Kampfsystem kriegen, so dieses Pen-and-Paper-Kampfsystem und das sei doch so komplex und so fordernd und so schwierig und das ist halt leider etwas, was bei mir gar nicht gezündet hat und deswegen war ich dann so frustriert, weil die Story lässt mich dann mehr oder weniger kalt, interessiert mich nicht mehr, die Spielwelt selbst ist inkonsistent, ich habe schon erzählt von den leeren Städten, von Gegnern, die einfach völlig random mich plötzlich umzingeln, obwohl ich gerade einen Kampf gewonnen habe, was keinen Sinn ergibt, bis hin zu den Kämpfen, die ich einfach als langweilig empfand und im Grunde hat mich dieses Spiel, je länger ich gespielt habe, es war wirklich so eine Kurve, je länger ich gespielt habe, desto mehr hat mich dieses Spiel verloren. Am Ende hat es einfach schlichtweg keinen Spaß mehr gemacht.
Meinst du denn, es hat trotzdem so sein Publikum? Gibt es Leute, deiner Meinung nach, die hier aber zu Recht sagen, hell yeah, das ist mein Scheiß?
Also ich kann mir vorstellen, und das ist halt dann auch, wo ich sage, mit Einschränkungen, weil ich bin nicht Teil dieser Gruppe, zumindest schon seit längerer Zeit nicht mehr, kann mir zum einen vorstellen, dass wirklich Leute, die absolute Leidenschaft für Pen-and-Paper-Systeme haben, hier glücklich werden, weil die, glaube ich, finden das gar nicht so schlecht, wenn mal diese Würfel daneben gehen, weil man das eben auch so kennt vom gemeinsamen Spiel. Die wollen vielleicht auch solche Momente haben. Und auf der anderen Seite, ich glaube, das ist so, wenn man wirklich, und diese Menschen gibt es ja, momentan alle moderneren westlichen Rollenspiele durchgespielt hat und einfach das alles abgehakt hat, dann ist das so ein Klassiker, wo man dieses schlimme Wort sagt, das ich normalerweise nie in den Mund nehme, aber das passt jetzt hier. Das ist dann so ein solides Rollenspiel. Das ist dann wirklich so der Inbegriff, finde ich, von solide. Das ist wirklich mal, hier trifft's mal zu.
Verstehe. Also gut, wenn es dann halt so ein bisschen vielleicht auch eine Ersatzbefriedigung gibt für sowas wie Pen-and-Paper-Rollenspielgruppen, die jetzt vielleicht auch nicht mehr zusammenkommen konnten wegen der Pandemie. Mehrspielermodus gibt's aber keinen, oder? Nee.
Nee, Mehrspielermodus gibt's nicht. Dafür gibt's einen Dungeon-Editor. Und den finde ich allerdings wieder ganz interessant. Man kann tatsächlich eigene Dungeons bauen und das funktioniert auch ganz gut. Ich habe mal ein bisschen experimentiert und einen kleinen Dungeon gebastelt. Das macht schon ganz Spaß, aber dann hatte ich diesen Moment, wo ich gemerkt habe, Moment mal, die sehen hier sehr ähnlich aus wie einige Areale, die ich im Spiel auch gespielt habe. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt und dann nochmal ganz deutlich gesehen, es gibt Areale in dem Spiel, die sind wirklich schön designt. Ich sprach schon von Schalterrätseln und so weiter, wo man sich auch in der Umgebung umgucken muss. Es gibt aber auch viele Areale, die ganz schön wie aus dem Baukasten wirken und fast schon aus dem lieblosen Baukasten. Drei Alchemietische stehen nebeneinander, die exakt gleich aussehen, also bis aufs letzte Gläschen. Das sind so Dinge, die mich zumindest sehr aus der Welt rausreißen. Auch da, es gibt, glaube ich, Leute, die laufen dran vorbei, die sehen das nicht mal, dann ist es ja auch fein, aber ich sehe das und denke mir sofort, ach Mann, ey, wieder ein bisschen Illusion und Immersion ist weg und das ist so, ach, ja.
Alles klar. Ist das ganze Pen-and-Paper-System, also konkret das Würfeln, ist das cool? Fliegen da Würfel über den Bildschirm oder ist das vom Interface her eben auch eher so normal?
Also, es werden Würfelwürfe eingeblendet und das sind auch die klassischen achtseitigen und so weiter, die man aus dem Pen and Paper Rollenspielen kennt. Das wird dann schon wirklich auch gezeigt. Hey, wir sind ein Pen and Paper Videospiel, ne? Wir zeigen das auch. Aber da sagst du noch ein Stichwort, da muss ich noch drauf kommen. Menüs und Präsentation des Spiels. Also die Menüs erstmal, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz starke Geschmackssache. Ja, ich mochte das. Es sind viele graue Kacheln. Es wirkt auf eine Art kühl, modern irgendwie. Ich fand das nicht schlecht, habe aber auch viele Stimmen schon gehört und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, die sagen, es fehlt so ein bisschen diese Rollenspielschwere. Also es gibt keine Schnörkel in den Menüs, es gibt nicht diese Ornamente. Weißt du, wo du das Gefühl hast, dieses Menü ist aus Stein gemacht und du kannst da wirklich rumklicken. Die sind sehr leicht, die wirken sehr leicht und ich empfand das als modern angenehm, aber das ist Geschmackssache. Aber und jetzt kommen wir zu einem noch wichtigen Punkt, was keine Geschmackssache ist, ist, glaube ich wirklich, was ich deutlich sagen kann, dass dieses Spiel überwiegend ein sehr hässliches Spiel ist. Oh. Also wirklich, wirklich, Sebastian, also man sieht schon auf Screenshots, die Gesichter vor allem, mein Gott, also das ist Augsburger Puppenkiste mit verlaufenden Farben auf dem Gesicht. Das sieht ganz gruselig, grauselig aus, auch die Animationen ganz schlimm, das sieht wirklich nicht gut aus und die Leute da draußen wissen es, das ist eigentlich nichts, was ich jetzt, was mich sehr abhalten würde von einem Spielvergnügen, aber in diesem Spiel fiel es mir sehr schwer, das auszublenden und zu verzeihen, wenn das so gruselig, krakelig aussieht. Es gibt allerdings, und auch das muss ich fairnesshalber sagen, wiederum bei den Level-Arealen welche, wo vor allem auch das Lighting sehr schön ist, Areale, die wirklich hübsch aussehen, wo die Architektur schön aussieht, aber sobald Figuren miteinander sprechen und die Kamera da so ein bisschen näher rangeht, dann in so einer szenischen Präsentation, grausig, 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 ganz, ganz schlimm.
Ui, ja, schön. Schön, den Dom mal kritzelig zu hören. Ja.
Ach, Sebastian.
Empört. Nee, es macht mir Spaß. Aber ich finde auch, dass du, das klingt doch alles durchaus nachvollziehbar. Das klingt echt nach einem sehr starken Nischenprodukt. Ich meine, so ein Spieleentwickler macht ja auch nicht einfach nur zum Spaß irgendwas, und die scheinen ja schon ein bisschen Berufserfahrung zu haben. Dieses Team Tactical Adventures, das ist irgendwie hervorgegangen aus von Leuten, die haben früher bei Amplitude Studios gearbeitet, die haben diese Endless-Spiele gemacht, also die Endless Space, Endless Legend und so weiter. Also die, ich kann mir schon vorstellen, dass die eher so die Systeme gut ausgedacht haben, so Kampfsysteme, irgendwelche Taktiksysteme und Gameplay, aber dass sie halt vielleicht nicht so ganz das Gefühl haben für die Rollenspielfantasie, für das Magische, für die Lore, für die Welt, für die Quests.
Du, da sagst du übrigens was ganz Spannendes, die Verbindung habe ich gar nicht hergestellt. Man sieht die Menüpräsentation total an, woher die Leute kommen. Echt? Das sind nämlich exakt, also wirklich fast exakt die Menüdarstellung, wie auch in diesen Strategiespielen, die du angesprochen hast. Die habe ich nämlich auch gespielt und die sind sich sehr ähnlich. Jetzt weiß ich auch, woher ich das kannte. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, und ansonsten, also genau, man sieht auch eben bei dieser grafischen Präsentation das Budget, glaube ich, auch einfach an, dass es beschränkte Möglichkeiten und Mittel gab, durch diese Kickstarter-Kampagne vor allem. Und das macht sich halt eben bemerkbar in der Präsentation von den Charakteren. Es gibt aber immer wieder dazwischen Ideen, wirklich schöne kleine Ideen, die ich sehr wertschätzen konnte und die ich jetzt hier gar nicht, also erstmal bisher jetzt die Möglichkeit gefunden habe, das mal zu sagen, weil das nur so Kleinigkeiten sind. Aber zum Beispiel, um mal eins noch davon zu nennen, Gegner, denen man begegnet zum ersten Mal, da gibt es dann eine Infobox voller Fragezeichen. Man weiß nur, wie die heißen. Zombie meinetwegen, es gibt auch Zombies in dem Spiel, ist das alles ein bisschen krude. Aber man weiß nichts über sie. Und jedes Mal, wenn man erfolgreich gegen die kämpft, muss ich dir vorstellen, wie so ein Pokédex, dass man diese Figuren dann angucken kann in diesem Pokédex, und dann werden nach und nach Informationen freigeschaltet. Mal ein bisschen Lore, mal die Größe, mal aber auch Resistenzen und Immunitäten gegen besondere Angriffe. Und das ist schön. Man kann wirklich so, ne, sich das so angucken, und da gibt's auch so kleine Spielereien, zum Beispiel so einen kleinen Goblin-Krieger, wenn du dir den in den Pokédex anguckst, die drehen sich dann wie in so einer, als 3D-Modell, und der Goblin-Krieger, der dreht sich dann um und haut sich auf den Po, auf den Nackten, und guckt uns so ein bisschen an, so verhöhnend, und das sind so nette Sachen, da merkt man, das ist schon liebevoll gemacht, aber an vielen anderen Punkten, vor allem was diese Konsistenz des Writings angeht, hat's mich immer wieder verloren. Also das war wirklich so, Sebastian, darf ich noch ein Beispiel nennen? Klar. Von dieser Inkonsistenz? Genau. Eine Sache auch wieder, das ist nur so ein Mini-Spoiler, aber das ist wirklich einer, der macht nichts kaputt, nur für ein schönes Beispiel. Auch relativ früh zu Beginn des Spiels stürmt man ein Schloss, und mit Stürmen meine ich, man soll versuchen, in dieses Schloss reinzukommen, ohne Gegner zu alarmieren, weil man dort eben vermutet, ein weiterer Juwel aus der Krone wird dort sein. Und ich habe versucht, mich reinzuschleichen, das ist auch eine Mechanik, die es in dem Spiel gibt, kennt man auch aus Divinity, da hat man die Möglichkeit, sich an Gegner ranzuschleichen, Überraschungsangriff zu starten, wurde sofort entdeckt, konnte nicht nachvollziehen, warum, musste dann kämpfen. So, und jetzt kämpfe ich mich also durch diese Burg hindurch, da passierten auf dem Weg noch weitere inkonsistente Dinge. Plötzlich kamen Bossgegner und fingen ein Gespräch mit mir an und sagten, hey, wir sind auf deiner Seite. Einen Schritt weiter griffen mich seine Schergen wieder an. Also wirklich Sachen, die gar keinen Sinn ergeben. Und während dieses Durchkämpfens wurde ein Endboss für mich aufgebaut. Eine Frau, die eigentlich erstmal cool klang. Da hieß es so, ja, die lauert so im Gewölbe ganz unten in dem Schloss, und die, man kann gar nicht richtig beschreiben, was sie ist, und sie lauert den Abenteurern auf, und an denen musst du aber vorbei, um zu deinem Ziel zu kommen. Und ich habe Wunder gedacht, was da auf mich wartet. Und ich hatte so eine angenehme Aufregung in mir und war wirklich gespannt. Und dann komme ich dahin und begegne diesem Boss. Es ist eine Frau, die wirklich 1:1 aussieht. Da kennt das Entwicklerteam, glaube ich, nichts dafür, aber sieht 1:1 aus wie Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village. Sie schwebt in der Luft und verwickelt mich in ein Gespräch. Episch soll es sein, ist es aber nicht. Und dann beginnt der Kampf. Und was sind die Angriffe von dieser epischen Gestalt, die in diesem Schlosskeller Millionen von Abenteurern offenbar schon getötet hat? Einfach nur Faustangriffe. Sie greift einfach nur mit ihrer Faust an. Und das ist was, wo ich als Rollenspielfan vor dem PC sitze und sage, Leute, das ist doch Quatsch. Also dass der böse Bösewicht in dem Schloss mit der Faust, eine schwebende Frau, die mit ihrer Faust angreift, also das war Quatsch. Also sowas meine ich, das ist einfach Quatsch. Also sowas nervt mich einfach. Das ist Blödsinn.
Ja, nee, ich meine, wenn sie schon ihre Tabletop-Systeme und ein bisschen Komplexität im Gameplay anbieten, dann sollte das schon in irgendeiner Form mit der Handlung vermählt sein. Ich meine, es sieht ja auf den Screenshots schon fast so ein bisschen XCOM-mäßig aus, mit den Höhenunterschieden, mit diesem Grid-System. Da kriegt man ja schon noch irgendwie versprochen, dass es ein taktisch anspruchsvolles Spiel ist.
Ja, aber in den seltensten Fällen habe ich das auch wirklich so wahrgenommen. Ich habe ja schon gemeint, es gibt diese Möglichkeit, Gegner zurückzustoßen. Das ist natürlich eine super Möglichkeit in Kämpfen, wo Abgründe drumherum lauern, die da runterzustoßen. Das können die übrigens auch mit dir machen. Aber da erinnere ich mich auch an einen Kampf, das war so schlimm. Das war auch unterirdisch irgendwo und man konnte nur auf Säulen stehen, so ein bisschen wie bei American Gladiator, was früher im Fernsehen lief, wo diese zwei Leute mit den Oropax-Dingern in Joust. Der Hand da, ja, genau, rumstehen. Und dann musstest du immer von Säule zu Säule springen und die Gegner machen das auch. Und dann hoppst du da nach links und rechts und dann stoßt dich ein Gegner in den Abgrund und dann ist Game Over. Und da, also das sind so Sachen, das macht mir keinen Spaß. Vielleicht gibt's da draußen die Menschen, die sitzen davor und denken sich, oh, eine Denkaufgabe, wie komme ich denn hier durch, ohne dass was Doofes passiert, aber das ist einfach nicht meine Art Spiel. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, ich komme nicht aus dieser Pen-and-Paper-Rollenspiel-Ecke, sondern ich komme aus dieser Ecke modernere Rollenspiele, die mir gut gefallen. Divinity Original 2, wie gesagt, ist für mich die Messlatte in diesem Genre, weil das so ein gutes Spiel ist, auch was das Writing, ausgerechnetes Writing angeht, und da kann dieses Spiel hier nicht mithalten. Außer, das, jetzt bin ich gleich durch, aber das muss ich auch noch kurz sagen, weil sonst tue ich dem Spiel Unrecht, es ist durchaus humorvoll. Das möchte ich noch sagen, es gibt Momente, wo die Party immer wieder so kleine Sprüche drückt und das finde ich nett und das ist auch was nicht jedem Spiel gelingt. Es gibt immer wieder Momente, wo ich schmunzelnd vom PC sitze und denke, guck mal, das war ein richtig schöner, netter Spruch, so, das ist wie so Herr der Ringe-Charme, wenn Gimli auf den Mauern von Helms Klamm noch so einen Witz über seine Größe macht. So, das ist so dieser Humor-Charme, der da manchmal durchkommt.
Ist es jetzt letztendlich eigentlich ein großes Rollenspiel? Ist das so ein 50-Stünder, wenn man ihn durchspielen will?
Ja, also du musst schon so 40 bis 50 Stunden rechnen. Das Spiel gibt dir einige Komfortmöglichkeiten an, wo ich direkt auch wieder sage, da wussten sie, dass sie nichts Gutes anzubieten haben, weil, was ich damit meine ist, es gibt eine Weltkarte, mit der reist du zu deinen Locations. Das funktioniert so ein bisschen wie bei früher in den Indiana Jones Filmen, wo dieser rote Strich dir gezeigt hat, wo ist Indiana Jones gerade auf dem Weg. Und hier wird es dann auch so ein bisschen gezeigt. Man sieht, wie die Party quasi automatisch zur nächsten Location wandert. Da läuft dann auch so ein Event-Ticker ab. Zufallsgenerierte Sätze, dann steht dann sowas wie dein Held Garwein war Pilze sammeln. Er kommt zurück mit 3 Rationen oder sowas. Und das wiederholt sich auch sehr schnell. Das gibt dir keinen Mehrwert. Aber was es auch gibt, und das meine ich mit, da sieht man, glaube ich, die Entwickler wussten, da haben sie nicht so Hochqualität anzubieten. Man kann auch in den Städten, in den Stadtarealen Schnellreisen machen. Du kannst dann so eine Stadtkarte aufrufen und sagen so, bin jetzt hier quasi im Palastareal und möchte jetzt zu meinem Händler gehen. Ich klick dann drauf und dann sausen die auf dieser Minikarte da durch mit dem Effekt, dass du eben nicht siehst, wie leer die Stadt eigentlich ist. Und das ist so was, wo ich gemerkt habe, naja, wenn du stolz auf deine Stadt wärst und die Leute einladen willst, die zu erkunden und vielleicht auch damit Dingen auf die wartest, würdest du sowas nicht anbieten. Aber das ist so eine Funktion, wo du da ganz schnell durchgeschleust wirst, wie so eine Geisterbahn, die noch nicht ganz fertig ist, wo die Leute sagen, ah, guck mal nicht dahinter, das bauen wir noch alles irgendwann oder so. Ja, das ist schade, das ist schade.
Ach Gott, ein seltsames Spielchen, weiß gar nicht.
Ja.
Hat sicher seine Fans, hat ja auch gute Bewertungen hier und
ja,
da.
Ja, ja. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das sind wirklich viele Pen and Paper Fans. Ich habe das auch schon, in dem OkCool Discord habe ich schon mal am Rande erwähnt. Ich spiele das gerade, da melde sich sofort jemand und sagte, großer Fan davon und er ist aber auch so ein Pen and Paper Hardcore Rollenspieler. Und da habe ich schon das Gefühl bekommen, das ist, glaube ich, auch das Publikum. Die wollen auch vor allem dieses Kampfsystem, die wollen auch diese Elemente, die sie erkennen aus dem Dungeons and Dragons Universum. Aber ich als jemand, der da gar nicht so emotional dran ist, sehe dann vor allem ein nerviges Kampfsystem, ein tröges Kampfsystem und eine wirklich biedere, langweilige Präsentation. Mir hat das ehrlich wirklich keinen Spaß gemacht. Also ich war froh, dann da raus zu sein. Ja, das ist es.
Ja, ich meine, es gibt ja manchmal Spiele mit verschiedenen Schwerpunkten. Zum Beispiel, ich spiele schon gern irgendeinen Blödsinn, wo Explosionen und Kriegsgerät unterwegs sind. Aber wenn dann Leute sowas wie halt War Thunder spielen oder World of Tanks und sich dann das Metagame ist, die verschiedenen Panzerdicken und Winkel der verschiedenen Panzermodelle zu kennen und die Durchschlagsstärke der einzelnen Kanonen, da ist für mich längst kein Spaß mehr. Aber es gibt viele Leute, die haben damit sehr viel Spaß. Und ich glaube, es ist hier so ein bisschen ähnlicher Fall, wo Leute wirklich wertschätzen, dass hier das Regelwerk 5.1 abgebildet wird und dazu gibt's halt noch einigermaßen flexible, dynamische Systeme. Zumindest verspricht es das Spiel in seiner Selbstbeschreibung. Dann ist es für manche Leute vielleicht vollkommen ausreichend und die haben genau an der Stelle Spaß, wo du frustriert bist, dass du nach dem fünften Angriff den letzten Gegner nicht triffst.
Genau, aber da gibt's auch viele Sachen, wo ich auch wirklich sagen würde, das ist wirklich was, was mir einfach nicht gefällt. Mhm. Nochmal dieses Beispiel einfach mit diesem Loot. Ich will halt als Spieler Dom Truhen finden mit geilem Kram drin und die Qual der Wahl haben, was ziehe ich davon jetzt an, wie verteile ich das auf die Party. Das ist was, wo ich sage, da ist das Spiel nicht schlecht, das ist einfach nicht mein Spielgeschmack. Es funktioniert ja, es hat ja Systeme gebaut für diese andere Spielweise mit diesen Artefakten abgeben und so weiter und diese Loyalität erhöhen zu diesen Fraktionen, um dann Sachen freizuschalten. Es gibt aber eben auch Dinge, wo ich sage, dass, da kann man schon fast so weit gehen und sagen, für ein Rollenspiel ist das objektiv scheiße. Und damit meine ich diese Inkonsistenz. Mhm. Wie gesagt, du kämpfst auf dem Innenhof einer Burg auch noch gegen einen Mischmasch an Wesen. Da sind dann sowohl Zombies als auch dunkle Magier als auch irgendwie so Sumpfmonster. Alle drei auf einmal, wo ich mich auch schon frage, also welcher Level hat euch denn geboren, dass das Sinn ergibt in dieser Welt? Und dann kämpfst du gegen die und du gewinnst und gehst einen Schritt, dann kommt eine Zwischensequenz, deine Party ist plötzlich umringt von Gegnern und du musst die aus der Situation raussprechen. Wo ich sage, das ist Quatsch. Das ergibt gar keinen Sinn. Und danach greifen sie dich wieder an. Also du verhandelst mit denen erfolgreich, machst einen Schritt und wirst wieder angegriffen. Und da sage ich, das ist halt Quatsch. Also da kann ich einfach sagen, das ist halt einfach blöd. Ja.
Ach schön. Herrje, dem Dom hat's nicht gefallen. Es ist auch mal eine schönes Ende.
Ach Sebastian.
Nein.
Es gibt da Spiele, die ich auch nicht mag, aber ich kriege ja hier oft gute vorgelegt. Deswegen.
Ja, du suchst ja halt auch manchmal gute aus, du bewirbst ja auch manchmal mit den Titeln.
Ja, genau.
Was hat dich dann eigentlich, die Frage kommt zwar viel zu spät, aber was hat dich dann eigentlich reingezogen in Richtung Solaster? Wieso hast du es dir ausgesucht?
Ja, ich habe es am Anfang, glaube ich, so kurz mal angedeutet. Ich mag halt das Genre einfach total gerne und bin immer neugierig zu gucken, was es da so gibt. Rollenspiel isometrischer finde ich halt einfach grundsätzlich geil und gucke gerne mal mir an, was es da so gibt. Aber wie gesagt, das war dann eines, wo ich ganz schnell gemerkt habe, aus den geschilderten Gründen der letzten 50 Minuten, das geht nicht in die Richtung, die ich mir von so einem Spiel für mich persönlich wünschen will.
Mhm. Ach gut. Naja, ich habe jetzt keine weiteren Fragen. Ich finde es ganz erhellend und das wirkte schon aus der Ferne wie etwas, womit ich nicht wirklich Spaß habe. Und jetzt weiß ich es ganz genau. Aber ich bin mir sicher, da sitzen jetzt auch einige Leute, einige unserer Freunde draußen an den Geräten und denken sich, ja, die beiden, ja, Philister, ja, Kleingeister.
Philister, ja.
Die haben den Schuss nicht gehört. Das klingt nach einem üppigen Buffet an Spielspaß für mich persönlich und den Leuten gönne ich den Spaß.
Ja, genau. Also ich gönne es auch und ich glaube auch, dass diese Menschen jetzt da draußen sitzen. Ich habe mich bemüht, hier in dieser Stunde jetzt auch klar zu machen, wo mein Spielgeschmack einfach nicht erfüllt wird und was ich tatsächlich aber für nicht gut halte. Und wenn ihr trotzdem da draußen sagt, nein, mein heiliger Zorn bleibt weiterhin bestehen, dann tragt ihn ins Forum, kämpft dort gegen die Moderationskräfte der guten Seite und was dann durch die Filter ankommt, lese ich mir auch durch und bin bereit dazu, mich euch zu stellen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, für diese Wertschätzung von Solala Laster, Crown of the Magister. Lieber Sebastian, vielen Dank für die Fragen.
Immer gern.
Wir hören uns. Tschüss.